Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir haben heute zu unserem Adventsgottesdienst mit Gemeindeessen auch etliche Gäste aus der Hausgemeinde rund um den Bruder Matthias Lange. Und der wird uns über die Entwicklung und den Stand und die Arbeit der Gemeinde kurz bei dieser Gelegenheit ein paar Sätze sagen. Lieber Matthias, da hat er sich verkrümelt, darfst nach vorne kommen.
Und das Licht kam in die Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Guten Morgen, liebe Geschwister. So habe ich unseren Hausgottesdienst vor 2 Wochen eröffnet. Und damit möchte ich euch, liebe Geschwister hier, die ihr alle versammelt seid, ganz herzlich im Namen unserer Geschwister, unserer Hausgemeinde in Waldshut grüßen. Für die Geschwister, die mich nicht kennen, ich bin Matthias aus Dogern bei Waldshut am schönen Hochrhein an der Schweizer Grenze gelegen. Und bei meinem letzten Besuch, wo ich da war, Mitte November, da bin ich von verschiedenen Geschwistern gefragt worden, ob ich ein paar Worte über unsere Hausgemeinde, ein paar Grußworte an unsere quasi Basisstation, die ihr ja eigentlich seid als Gemeinde in Riedlingen, zu richten, weil wir auch zumindest geistlich alle 14 Tage mit euch, wenn auch nicht körperlich hier anwesend, verbunden sind über den Livestream. Mittlerweile sind fast 20 Monate her, als ich unsere Hausgemeinde dank unseres Herrn Jesus ins Leben rufen durfte. Monate vorher habe ich genau dieses Ansinnen, eine Hausgemeinde zu gründen, auf meinem Herzen getragen und immer wieder überlegt, bis einfach dann der Herr auch wirklich aufgrund von vielen Dingen, die sich dann einfach gut ergeben haben, mir auch gezeigt hat, dass es jetzt soweit ist. Auch mit dem Beginn von dem Livestream vom gesamten Gottesdienst, wo ihr ins Leben gerufen hattet, war die Möglichkeit dann eben auch gegeben. Und nun nach fast 20 Monaten darf ich dankbar feststellen, dass ich mich in Bezug auf den Herrn einfach auch durch das Reden des Heiligen Geistes wohl nicht verhört hatte. Denn nachdem wir mit 12 Geschwistern vor 20 Monaten etwa, das war im April 2023, begonnen hatten, noch in einer privaten Wohnung uns zu versammeln, ist unsere Hausgemeinde mittlerweile auf über 30 Geschwister angewachsen, die der Herr wirklich aus allen Himmelsrichtungen zu uns geführt hat, dank auch der lieben Vermittlung vom Jakob zum Teil, wo dann einfach hier auch angefragt hatten. Und wir nun regelmäßig alle 2 Wochen wechselweise in Waldshut, Eschbach, das ist ein kleines Dorf oberhalb von Waldshut, und in der benachbarten Schweiz, in Rüdlingen, im Klettgau, in der Nähe von Schaffhausen, Gottesdienst in einem Nebenraum eines Restaurants feiern dürfen. Und das ist wirklich, empfinden wir wirklich alle als Geschenk. Und es ist auch wirklich eine homogene Gemeinschaft miteinander. Es ist eben nicht nur in die Kirche gehen und dann einfach wieder auseinandergehen und dann sieht man sich 2 Wochen nicht, sondern es lebt. Und das ist das Geschenk, eigentlich das große Geschenk, wo ich empfinde so. Und ich glaube auch ganz viele unserer Geschwister, auch die hier jetzt sind, von der Hausgemeinde, das auch so empfinden. Alle Geschwister eint, dass sie besonders in der Zeit des Corona-Terrors, von dem nun trotz Widerstände des Politkartells, der Altparteien und auch der Pharmaindustrie Stück für Stück mehr Wahrheit an die Oberfläche kommt, dieses Verbrechens, von dem Verhalten ihrer christlichen Gemeinden total enttäuscht waren. Und widerstandslos haben sich einfach diese Gemeinden dem Bösen wirklich unterworfen und haben teilweise sogar im vorauseilenden Gehorsam das Ganze sogar noch übertroffen, die ganzen Maßnahmen und so weiter. Und Abstand halten, isolieren, ausgrenzen von Nichtwilligen, denn Impfen sei schließlich ja Nächstenliebe und so weiter. Wer kennt das nicht, die Narrative, die 2020 bis 2023 propagiert worden sind. Und leider ist es bis heute halt keinen Sinneswandel oder Umkehr in den meisten Gemeinden zu spüren, geschweige denn von bibeltreuer Verkündigung und Verhalten. Und besonders beim Thema Krieg jetzt wieder in der Ukraine wird das seit 2020 wieder deutlich. Da werden auch mal eben Waffen für hoffähig erklärt. Es ist schwer, in Deutschland eine bibeltreue Gemeinde zu finden. Und genau deshalb möchte ich auch all diejenigen, die jetzt auch im Livestream zuhören oder die dann nachher die Aufzeichnung anhören, ermutigen, wenn der Herr dir das aufs Herz legt, eine Hausgemeinde zu gründen, dann solltest du auch dem Ruf des Herrn folgen und er wird dir auch die Möglichkeit dazu geben, das zu tun. Ich denke einfach, dass das Modell der Hauskirche bei der Entwicklung in unserem Land mit immer totalitäreren Strukturen sowie einer unfassbaren Zunahme der Bekämpfung bibeltreuer Gemeinden, ihr erlebt es ja jetzt nun gerade selber live, immer wichtiger wird. Wir dürfen wissen, dass das, was der Apostel Johannes vor über 2000 Jahren mit dem Vers über das Licht in der Dunkelheit gesagt hat, auch heute noch gilt. Und wir dürfen es uns auch gegenseitig immer wieder zur Ermutigung in diesen dunklen Tagen, und da meine ich nicht unbedingt die jahreszeitlich bedingten, sagen. Jesu Licht und Wahrheit strahlt in die Dunkelheit und dem Bösen samt den Handlangern Satans, ob die das bewusst oder unbewusst machen, wird es nicht gelingen, das ewige Licht unseres in Macht und Herrlichkeit wiederkehrenden Christus zu löschen. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber Matthias, und ich kann die Anregung nur kräftig unterstützen. Es gibt viele Geschwister, die suchen, und es braucht halt nach unserer Erfahrung in der Regel immer irgendeinen, der es in die Hand nimmt. Daran hängt es in der Regel. Es sind viele, die warten, dass es irgendwie losgeht, aber wenn keiner anpackt und es lostritt, sage ich mal, dann passiert auch nichts. Und deshalb nehmt es mit auch ins Gebet und auch diejenigen, die von der Ferne zuhören, ob nicht ihr diejenigen sein solltet, die es lostreten und anpacken. Ansonsten darf ich den Dank vor allem weitergeben dafür, dass der ganze Gottesdienst live gestreamt wird. Hat unser Technikteam vor 2 Jahren immense Arbeit geleistet, sehr viel organisatorischer, technischer Aufwand. Und für die Kontakte, das macht meine wunderbare Frau hervorragend. Dann machen wir weiter mit der Lesung. Jesaja 35, die Verse 1 bis 6. Wir sind heute beim Thema der Freudenbote. Jesaja 35, 1 bis 6. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sanherib, nein, ich bin bei 36 hier, 35 sind wir. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja, es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel unter der Scharon-Ebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir uns auch in diesem dritten Advent unter deinem Wort versammeln dürfen, dich loben und preisen dürfen für deine Gegenwart in unserem Leben. Ja, dass wir wissen dürfen, jeder, der dich als seinen Herrn und Heiland aufgenommen hat, der darf auch wissen, dass du in seinem Herzen wohnst, dass du uns begleitest auf Schritt und Tritt, dass du uns deiner Verheißung gemäß von allen Seiten umgibst, segnend und bewahrend deine Hände um uns hältst, jetzt auch in diesem Gottesdienst, alle Angriffe der Finsternis abwehren wirst und in reinen Segen verwandeln. Du hast es versprochen. Im Glauben dürfen wir es festhalten und wissen, dass du es gar nicht anders machen kannst, weil es du mit deinem heiligen Namen genauso verbürgt hast. Dass du jetzt auch in unserer Mitte bist, uns zu stärken, zu korrigieren, auch in diesen oft doch schweren Tagen, oft zermürbenden, depressiv machenden Situationen, unsere Herzen aufrichten willst, dass sie frohlockend und jubelnd werden, völlig unbeeindruckt von dem, was sichtbar um uns herum geschieht, geborgen, geschützt in dir. Und da dürfen wir auch all die Geschwister zu Hause mit einbeziehen, die vielleicht jetzt auch alleine vor dem Apparat sitzen, mit aus der Ferne an unserem Gottesdienst teilnehmen. Auch alle betrübten, niedergeschlagenen, kranken, bettlägerigen zu Hause, dass du doch einen jeden jetzt mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart anrührst und dich als der Mächtige und Lebendige erweist in unserem Leben, an unserer Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir Matthäus 11, die Verse 2 bis 14, Matthäus 11, 2 bis 14. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese, nämlich die Jünger des Herrn, des Johannes, unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen, nämlich damals zu Johannes? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern begleitet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Der dritte Advent ist thematisch dem Freudenboten gewidmet. In der Lesung von Jesaja 35 haben wir von ihm und seiner Botschaft gehört: Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Wüstes und dürres Land soll sich also verwandeln in überschäumende Schönheit, wo vorher Tristesse und Tod regiert haben, wird jubelnde Freude herrschen. So ein Wunder, wie es Jesaja beschreibt, vollzieht sich im Frühjahr in Südafrika. Normalerweise sieht es dort so aus, nicht unbedingt extrem einladend. Aber dann kommt die Regenzeit Und dann geschieht in dieser Wüste genau das, was Jesaja für sein Volk Israel vorhersagt. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land frohlocken wird die Steppe aufblühen wie eine Narzisse, in voller Blüte stehen. Das dürre, trockene, staubige Land explodiert zu einem wahren Blühwunder. Zu einem Ort überbordender Schönheit. Und es wird zu einem Ort vom Tod zum Ort des Lebens, in dem sich dann eben auch Leben aller Art, wie diese wunderschöne Oryx-Antilope zum Beispiel, wohlfühlen und gedeiht. Liebe Geschwister, einen solchen Wandel kündigt Jesaja im Namen Gottes auch für sein Volk Israel an. Israel soll aus geistlicher Dürre, aus geistlichem Tod zum neuen Leben erwachen. Dieser Wandel ist durch die Propheten des Alten Testaments unzählige Male angekündigt. Und jetzt, rund 700 Jahre nach Jesaja, ist er da, der Freudenbote, der diesen Wandel als unmittelbar bevorstehend ankündigt. Johannes der Täufer, seine Botschaft lautet: Tut Buße, denn das Reich Gottes, diese Zeit der Freude, der Schönheit, des Jauchzens, des Jubels, ist nahe herbeigekommen. Ganz nah, steht direkt vor der Tür. So weit, so gut. Aber dann kommen diesem Freudenboten Johannes plötzlich selbst größte Zweifel. Er fängt sich an zu fragen, ist Jesus wirklich der, der diese Freude bringt? Liebe Geschwister, das gibt es ja auch in unserem Leben, in dem Leben vieler Menschen, dass immer wieder mal Zweifel aufkommen. Und dann ist es wichtig, diese Zweifel ehrlich einzugestehen und sie auf wahrhaftige Weise zu klären. Ich betone immer wieder, Gott hat uns ja nicht mit Verstand begabt, damit wir den an der Kirchengarderobe abgeben. Er will, dass wir ihn benutzen. Der christliche Glaube ist ein durch und durch vernunftbezogener Glaube. Ganz gewiss auch einer, der unsere Vernunft übersteigt. Denn Gott ist automatisch zwingend größer als unsere Vernunft. Aber sehr viel Grundsätzliches können wir mit unserer Vernunft nachdenken, bedenken, überprüfen. Der christliche Glaube spricht unsere Vernunft und unseren Willen an. Werden wir immer wieder heute sehen. Und Johannes benutzt seinen Verstand nun ganz ehrlich und wahrhaftig, und damit sind wir beim ersten Punkt der heutigen Predigt. Wir brauchen eine klare Botschaft. Wir brauchen eine klare Botschaft. Für Johannes war diese Klarheit seiner Botschaft in Zweifel geraten. Unser Abschnitt, und da sehen wir es gleich warum, beginnt mit den Worten, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. Ich habe zwei Punkte in diesem Vers farblich markiert, hervorgehoben, und die zeigen uns den Zwiespalt, in dem sich Johannes gerade befindet und der seinen Zweifel begründet. Er sitzt im Gefängnis, aber er ist doch der Bote des kommenden Messias und der tut draußen die Werke des Christus, des verheißenen Messias. Wie passt das aber zusammen? Sollte der Messias seinem Volk nicht Befreiung bringen und die Feinde Gottes besiegen? Aber vom machtvollen Kampf gegen die Feinde, vor allem gegen die Römer, aber eben auch gegen die, die den Johannes festgesetzt haben, ist nichts zu sehen und zu hören. Die Werke dieses Jesus sind ganz andere. Dabei hatte Johannes doch gepredigt, dass die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt ist. Und in Jesaja haben wir auch vom kommenden Gericht und von der Rache Gottes gehört. Jesus aber geht da draußen in einem unbegreiflichen Erbarmen den Sündern und den Verlorenen nach. Und er bereitet seine Jünger auf Hass, Leiden, Kreuz und Martyrium vor. Es passt alles gar nicht zu den Vorstellungen, die ganz offensichtlich Johannes und eben viele seiner Zeitgenossen vom kommenden Messias hatten. Und das Problem des Johannes besteht in der Eigenheit, dass eben die Prophezeiungen des Alten Testaments oft oder sogar zumeist das erste und zweite Kommen Jesu zusammensehen. Wie wir es Jesaja Vers, Kapitel 35, Vers 4 gehört haben, noch im Ohr haben. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Da merken wir, wie eben das äußere Heil und das innere Heil ineinander fließen, diese beiden Dimensionen des ersten und zweiten Kommens. Ebenso Jesaja 61, 2, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Das hat begonnen vor 2000 Jahren. Und am Tag der Rache für unseren Gott, aber der steht erst noch bevor, über 2000 Jahre später. Das ist das Problem. Und für Johannes war das, wie für viele andere, auch der Knackpunkt, den sie erst noch begreifen mussten. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Aber er kommt noch nicht zum Tag der Rache und zur politischen Befreiung Israels von seinen Feinden. Johannes will Gewissheit in seinen Zweifeln, also schickt er ein paar seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, hör mal, bist du es wirklich, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Er will Klarheit haben. Wer ist dieser Jesus wirklich? Und liebe Geschwister, wir haben ja als Boten Gottes einen ganz ähnlichen Auftrag wie Johannes. Auch wir haben Umkehr und Buße zu verkünden. Auch wir sind Freudenboten, die Menschen auf diesen Freudenbringer Jesus hinweisen sollen. Wie Johannes sind wir Herolde Gottes. Da sehen wir so einen Herold früher aus dem Mittelalter. Die ritten da von Ort zu Ort. Der hatte gerade sein Pferd irgendwo hinter sich stehen. Das sieht man nicht. Zumeist hatten sie ihre Botschaft auf Papier. Die lasen sie laut vor. Und anschließend schlugen sie diese vielleicht auch noch an einem zentralen Platz an, damit wir in der Lage waren, das auch noch mal nachlesen konnte. Wer aber keine Klarheit über seine Botschaft hat, der kann sie nicht klar und glaubwürdig weitersagen. Und stellen wir uns vor, so ein Herold, der verliert unterwegs seine Botschaft. Von einem Ort zum anderen ist die ihm irgendwo im Ritt durch den Wald aus der Satteltasche gerutscht und er hat es nicht gemerkt. Kommt im nächsten Ort an, bezieht Position auf dem Marktplatz, bläst sein Instrument und von allen Seiten strömen die Menschen zusammen. Es gibt was Neues, es gibt was Wichtiges. Es wird ganz still. Alle wollen hören, was er Wichtiges zu sagen hat. Er kramt in den Taschen, er sucht und findet nicht. Seine Botschaft ist weg. Er fängt an, rumzueiern und rumzugackern. Aber schon nach den ersten Sätzen merkt die Menge, der hat von seiner Botschaft die erste Hälfte vergessen und die zweite kriegt er auch nicht mehr zusammen. Liebe Geschwister und liebe Gäste, das ist das Drama der heutigen Tage. Die Herolde in Kirchen und Freikirchen haben weitestgehend ihre Botschaft verloren. Die erste Hälfte haben sie vergessen, und die zweite kriegen sie auch nicht mehr zusammen. Außer ein bisschen Wischiwaschi und da und dort noch etwas frommes Gesülze kommt meist nichts mehr. Glaube an die Kraft Gottes ist kaum noch wahrnehmbar, geistliches Leben weithin Fehlanzeige. Und was tun die Menschen, wenn ein Herold nichts mehr zu sagen hat? Die gehen woanders hin. Die Menschen suchen nach Gott, massenhaft auch heute noch. Und in diesen Tagen, ich sage es immer wieder, wahrscheinlich mehr als in den vergangenen Jahrzehnten. Aber sie suchen zumeist nicht mehr in den Kirchen und auch nicht mehr in den Freikirchen. Sie suchen in allerlei Religionen und Weltanschauungen der Welt, als ob sie da oder dort echte Spiritualität finden. Dabei gibt's die doch nur in Jesus. Und zwar nur beim Jesus der Bibel. Das ist ganz wichtig, da kommen wir im dritten Punkt nochmal drauf. Und es macht über die Maßen traurig, dass so viele Menschen, die ernsthaft nach der Wahrheit und nach dem Heil ihres Lebens suchen, weggetrieben werden von Herolden, die ihre Botschaft vergessen oder verleugnet haben. Ich habe dieser Tage mal in meinem Büro ausgemistet Materialsammlungen von den letzten 30 bis fast 40 Jahren. Und ich musste bei vielem denken, Schnee von vorgestern, viele auch theologisch, geistlich brennende Themen, für die ich damals vor 10, 20, 30 Jahren Material gesammelt habe, für Diskussionen und Vorträge, Predigten und so weiter. Sie interessiert heute keinen Menschen mehr. Ganz schlimm auch Thema Wahrheit. Wer ist heute noch an Fakten, auch geistlich an Fakten interessiert? Hab oft gedacht, auch im Blick auf aktuelle Ereignisse der letzten Jahre, was helfen Materialsammlungen, Fakten, Belege? Wen interessiert es denn überhaupt noch? Und so wenden sich die Menschen irgendwelchen nebulösen, spirituellen Quellen zu, wo sie hoffen. Und der Teufel lässt sich da leider nicht lumpen, gell? Wenn irgendwo eine diffuse Spiritualität gefragt ist, da ist er schnell zur Stelle und bedient diese Bedürfnisse. Aber sie führen in die Irre und ins Verderben. Und dabei geht es ja hier nicht nur um ein paar Blumen und ein schönes Tier. Nein, es geht ja um die Menschen, die gerettet werden sollen für Zeit und Ewigkeit. Wir brauchen eine klare Botschaft. Und es ist völlig richtig von Johannes, dass er sich diese Klarheit seiner Verkündigung wieder neu verschaffen will. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Jesus, der unzweifelhafte Grund des Lebens. Jesus, der unzweifelhafte Grund des Lebens. Johannes kommt direkt zur Sache. Bei der Werbung, auch bei der politischen Manipulation dieser Tage, da sieht das ja ganz anders aus. Da wird der Mensch mit salbungsvollen Worten und gefühlsüberladenen Bildern und Stimmungen dahin verführt, wo ihn die Verkaufsstrategen der Konzerne oder der Machthaber haben wollen. Beim christlichen Glauben, liebe Geschwister, geht es ganz direkt, sachlich, konkret zu. Wir wollen niemanden verführen und niemanden manipulieren. Wir wollen ehrlich, offen, wahrhaftig die entscheidenden Fragen klären. Und so lässt Jesus seine Jünger direkt auf Jesus los mit der kurzen und knackigen Frage: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da fehlt jede Etikette, da fehlt jeder Sektempfang, da fehlt jedes Blumensträußchen. Direkt auf den Kopf zu kommt die Frage: Bist du der Kommende? Wörtlich. Ja, Jesus ist wörtlich der Kommende. Nicht einfach nur, Luther hat übersetzt, der kommen soll. Nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz treffend. Jesus ist nicht einfach nur der, der irgendwann mal kommen soll. Er ist immer schon im Kommen. Das drückt dieses Partizip so wunderbar aus, der Kommende. Auch heute, liebe Geschwister, wenn wir auf seine Zukunft warten, da sitzt Jesus nicht einfach relaxed auf seinem himmlischen Thron. Nein, das hält ihn dort schier nicht, wenn er die seinen Leiden sieht auf dieser Erde in Not, in Einsamkeit, in Krankheit und Verfolgung. Da ist er immer schon unterwegs, uns zur Hilfe. Und das ist eben die Frage des Johannes: Bist du wirklich dieser Kommende? Und die Antwort Jesu ist ebenso kurz und knackig. Da kommen keine philosophischen Betrachtungen, keine wortreichen Ablenkungsmanöver, keine politischen Nebelkerzen. Es kommt die glasklare Ansage. Ich gucke jetzt nochmal hier zurück. Wie ihr es gesagt habt, ganz wichtig, wie er anfängt. Was berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht? Was ihr hört und seht. Jesus sagt nicht: Berichtet dem Johannes, was ich euch jetzt sage. Denn den Mund voll nehmen kann jeder. Ja? Deshalb sage ich auch immer: Lasst euch von dem Geschwätz, von wem auch immer, nicht beeindrucken, sondern achtet auf das, was ihr an Fakten hört und seht. Und genau das ist der Punkt. Das ist der erste Teil der Antwort Jesu. Berichtet dem Johannes, was ihr ganz persönlich als Augen- und Ohrenzeugen wahrnehmt. Und dann kommen die Inhalte. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Kann man sich fragen, war das jetzt wirklich eine glasklare Antwort? Jesus hat nicht Ja gesagt. Stimmt aber, wie wir festgestellt haben, Ja sagen kann jeder. Jesus sagt das viel Wichtigeres. Er verweist auf die Fakten, auf die allgemein bekannten, unleugbaren Fakten. Vorausgegangen ist zum Beispiel auch schon, wenn wir zurückschauen, Matthäus, wir sind bei Kapitel 11, einige Kapitel vorher, die Auferweckung des Töchterleins des Jairus und viele, viele andere Wunder. Das Land war ja voll von den Wundern Jesu. Nochmal, Christsein ist nicht nur ein vernunftbezogener Glaube, er ist, was damit unmittelbar zusammenhängt, ein total faktenbasierter Glaube. Denn die Vernunft vertraut nicht auf irgendwelche Ideologen und Märchenerzähler, gleich welcher politischen Couleur. Die Vernunft ist interessiert an Fakten. Das andere ist Gefühl, ist Emotion. Das wäre heute in allen Lebensbereichen wieder so wichtig, liebe Geschwister, dass faktenbasiertes Denken und Handeln Einzug hält. Dann hätte man hierzulande auch weniger mit Dunkelflauten zu kämpfen. Um Fakten, um unumstößliche Tatsachen geht's im christlichen Glauben. Und nun in Jesus 7 dieser Fakten, wir wissen, 7 ist eine biblische Vollzahl. Die ersten 6 sind aufgeteilt, ich habe sie hier einfach hintereinander gesetzt, in der Bibel immer in Zweierpaaren: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Alles Verheißungen des Alten Testaments auf den kommenden Messias. Teils haben wir es auch so, einige davon schon Jesaja 35 gelesen, gehört. Jesus tut, was laut den Prophezeiungen des Alten Testaments der verheißene Messias tut. Nur meines Wissens die Heilung der Aussätzigen ist nicht im Alten Testament angekündigt. Wenn ich es richtig weiß, Fruchtenbaum verweist darauf, dass allerdings in der rabbinischen Tradition gelehrt wurde, dass ausschließlich der Messias eines Tages Aussätzige heilen könne. Ansonsten galt Aussatz als absolut unheilbar. Habe das jetzt nicht überprüfen können, ich gehe aber davon aus, er kennt sich da recht gut aus, dass es so stimmen wird. In jedem Falle bestätigt Jesus dem Johannes noch einmal, was der eigentlich schon selbst festgestellt hatte: dieser Jesus tut die Wunder des Messias. Mit dem letzten und siebten Hinweis, der klappt nach und ist der allerwichtigste, räumt Jesus jeden noch vorhandenen Zweifel weg. Das ist der Hinweis auf seine ganz persönliche Bedeutung. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Liebe Geschwister, dieses letzte Sätzlein, das kommt so klein und fast schon beiläufig daher und ist ganz und gar ungeheuerlich. Ganz und gar ungeheuerlich. Ein absolut unglaublicher Anspruch, den Jesus da vom Stapel lässt. Und wieder übrigens ein Wort, das im Blick auf die Zeugen Jehovas und alle, die da Probleme haben mit der Einheit des Vaters und des Sohnes, ganz wichtig ist: nur weil Jesus Christus selbst Gott Jahwe ist, kann er diesen Anspruch für sich erheben. Denn wäre Jesus nicht Gott Jahwe selbst, dann könnte ja allein die Stellung zu Gott Jahwe über das Heil entscheiden, niemals aber die Stellung zu Jesus. Dann wäre Jesus der, der zum Glauben an Gott Jahwe führt, aber nicht zum Glauben an sich selbst. Aber Jesus sagt nicht, selig ist, wer sich an Gott Jahwe nicht ärgert. Er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Eckstein. Er ist der Fels des Heils. An seiner Person entscheidet sich Heil oder Unheil, Rettung oder Verdammnis. Und überall, wo man sich Jesus schämt, wo man Jesus verschweigt, im Konzert der Religionen oder auch der sogenannten abrahamitischen Ökumene, wo man ohne Jesus einen auf Einheit macht, da ist nicht Seligkeit, da ist Verdammnis. Das müssen wir so klar, ohne Wenn und Aber, sagen. Jesus rettet. Nicht irgendein diffuser Glaube an irgendeinen diffusen Gott. Jesus rettet. Jesus allein, der Jesus der Bibel. Die Reaktion von Johannes dem Täufer ist uns nicht überliefert, aber ihm war mit dieser Antwort Jesu ebenso klar wie uns, er ist es. Auch wenn Johannes manche Erwartungen und seine Zeitgenossen auch manche Erwartungen korrigieren mussten, Johannes hatte das Zeugnis, wie jeder andere Jude auch, dieser Jesus tut die Werke des Messias und deshalb ist er der Messias. Aber das erkennt und erfährt eben nur der, der bereit ist, sich von Jesus korrigieren und sich auf ihn einzulassen, wer nicht Ärgernis nimmt an ihm. Und damit, liebe Geschwister, sind wir beim dritten und letzten Punkt, das Ärgernis des Freudenbringers. Worin liegt dieses Ärgernis Jesu? Was hält Menschen davon ab, mit Jesus Licht und Freude in ihr Leben zu lassen? Gerade jetzt in diesen immer finster werdenden Zeiten, da leuchtet doch dieses Licht umso heller. Die Menschen müssten doch eigentlich wie Scharen, wie die Motten zum Licht strömen, so zu Jesus hin. Was hat Menschen zu allen Zeiten gehindert, ihre Herzen für Jesus zu öffnen und sich retten zu lassen? Das gleiche Problem, das Johannes der Täufer und die Menschen seiner Zeit hatten. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Vorstellungen zu erfüllen. Müssen wir auch als Kinder Gottes ein ganzes Leben lang dran lernen. Immer wieder neu buchstabieren. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Vorstellungen zu erfüllen. Er ist gekommen, um das zu tun, wozu ihn der Vater gesandt hat. Jesus sagt, dem Königreich der Himmel wird Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Was ist mit dieser schwierigen Aussage gemeint? Tatsächlich sagt Jesus ganz wörtlich, dieses Himmelreich wird gewissermaßen vergewaltigt und Gewalttätige reißen es an sich. Es kann ein Doppeltes bedeuten. Zunächst reißen sie es weg. Wir kennen das vom vierfachen Ackerfeld. Da geht der Sämann und streut den Samen aus reichlich und manches fällt auf den Weg. Und Jesus sagt, sofort sind die Vögel da und picken diesen guten Samen auf, damit er keine Frucht, keine Wurzeln, die kommt noch nicht mal zum Keimen und zum Wurzeltreiben, der ist sofort wieder weg. Ein Bild dafür, dass Satan und seine Handlanger kommen, die Botschaft vom Reich Gottes aus den Herzen der Menschen wegreißen, damit diese nicht zum Glauben kommen. So gibt es auch heute viele, die das Vertrauen in das Wort Gottes zersetzen und zerstören, viele auch im frommen Gewand. Liebe Geschwister, es ist erschreckend, was es auch im Bereich frommer, freikirchlicher Gemeinden, Ausbildungsstätten in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Zersetzung des Vertrauens ins Wort Gottes gibt. Man könnte dicke Bücher drüber schreiben, den ganzen Tag heulen. Und das unter dem Anschein von Frömmigkeit und Bibeltreue wird Misstrauen gegen das Wort Gottes gesät. Es gibt ganz üble und niederträchtige Beispiele, auch aus dem Umfeld der freien evangelischen Gemeinden und so weiter, die früher mal wirklich vor Jahrzehnten noch Orte der Bibeltreue waren. Ganz schlimm, den Niedergang zu sehen. Und wer sich da alles zu den Handlangern des Teufels hat machen lassen, den Samen des Wortes Gottes kaputt zu machen. Das eine, sie reißen es weg, machen es unglaubwürdig, zerstören das Vertrauen darauf. Und dann aber, die eigentliche Pointe liegt in der anderen Aspekt noch, sie reißen es an sich. In eigenmächtiger und damit ebenfalls zerstörerischer Weise, das waren zur Zeit Jesu beispielsweise die Zeloten. Das waren die Terroristen der damaligen Zeit, die versucht haben, ein neues Reich mit Gewalt, mit Mord, mit Attentaten und so weiter herbeizuführen. Versuchten das Reich Gottes auf ihre Weise, auf eigenmächtige Weise herbeizuzwingen und zu schaffen. Man kann diese Versuche der Zeloten damals durchaus vergleichen mit allerlei Bemühungen heute, wenn Menschen nicht abwarten wollen, bis Jesus wiederkommt, sondern selbst den Himmel auf Erden schaffen wollen. Es gibt es auch im christlichen Schwärmertum. Vor Jahren hatte mich eine Frau angeschrieben und vom allmählichen Kommen des Gottesreiches auf dieser Erde geredet. Es ist eine schwärmerische Lehre, die in immer mehr Gemeinden verbreitet wird, häufig mit Worten wie Transformation einhergeht. Und diese Lehre behauptet, dass im Laufe der Zeit immer mehr Menschen zum Glauben kommen, bis irgendwann die ganze Menschheit bekehrt sei. So, wer Augen hat zu sehen, liebe Geschwister, sieht, dass das reine Gegenteil passiert, leider. Ich habe ihr anhand mehrerer eindeutiger Bibelstellen aufgezeigt, dass die Bibel das exakte Gegenteil lehrt. Da hat sie ganz böse und aggressiv zurückgeschrieben. Sie wollen es nicht hören. Ich hätte es auch viel lieber so, wie es diese Frau lehrt und sicher träumt. Aber eben das ist der Punkt. Wir dürfen weder Jesus noch das Reich Gottes nach unserem Gutdünken versuchen, an uns zu reißen. Wir müssen es annehmen, wie es die Bibel lehrt. Das ist heute eine ganz große Not. Weil in Kirchen und Freikirchen kaum noch solide biblische Lehre da ist, haben sich viele Menschen Jesus und ihren Heilsweg selbst zusammengebastelt. Aber es funktioniert nicht. Irgendein Heilsweg, irgendein Jesus, den ich mir aus Bruchstücken aller möglichen Religionen zusammengeschraubt habe und mit Gewalt an mich gerissen habe, das ist ein Götze, das ist ein Trugbild. Der lebt nur in meiner Fantasie, aber der ist tot und der kann nicht helfen. Der bringt keine Wüste zum Blühen. Ich habe vorhin schon gesagt, wahre, heilvolle, lebensschaffende Spiritualität gibt's nur in Jesus. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Frage ist, ob wir genau diesen Jesus annehmen wollen. Ob wir die echte, göttliche Freude in unser Leben lassen oder uns von Satan täuschen und falsches, irreführendes unterjubeln lassen. Exakt vor dieser Frage stand das Volk Israel vor 2000 Jahren. Jesus sagt in Vers 14, wieder ganz unscheinbar und wieder hochdramatisch, wenn ihr es annehmen wollt, sagt er im Blick auf Johannes den Täufer, dann ist er der Elia, der kommen soll. Den Juden war klar, bevor der Messias kommt, kommt der Bote, der ihm den Weg bereitet. Und Jesus sagt, ja, Johannes ist dieser zweite Elia. Ganz klar, aber dann macht er praktisch eine Klammer um diese klare Aussage. Denn der zweite Elia hat den Auftrag, das Volk auf das Kommen seines Herrn vorzubereiten, zur Freude und zum Heil. Wenn sie es annehmen, dann wird in Erfüllung gehen, was Gott im Alten Testament vielfach verheißen hat. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr es annehmen wollt, es hängt an euch. Er ist der Elia. Aber ob er das Werk des Elia, zu dem er gesandt ist, zum Ziel führen kann, das liegt nicht an ihm, das liegt an euch, ob ihr es annehmt oder nicht. Gott stülpt sein Heil niemandem über. Er setzt weder unter Druck, noch lockt er mit einer gratis Bratwurst. Er bietet einfach an und sagt, wollt ihr nehmen? Oder nicht, steht einem jeden frei. Frage Wirken des Heiligen Geistes und so weiter, freier Wille, lassen wir an dieser Stelle außen vor. Aber wir sehen völlig unabhängig, wie viel Wirken des Heiligen Geistes natürlich mitwirken muss, damit der Mensch zugreifen kann. Aber die Bibel und auch das Neue Testament sprechen immer den Willen des Menschen an. Dass er erst durch den Heiligen Geist befähigt ist, sich richtig zu entscheiden, ist eine andere Frage. Aber Gott zwingt sein Heil niemandem auf. Er hält es ihm hin und sagt, nimm, wenn du willst. Wenn du nicht willst, lass es bleiben mit allen Konsequenzen. Wenn ihr wollt, dann ist Johannes der zweite Elia, der das Kommen der Heil vorbereitet. Aber Johannes der Täufer konnte dieses Werk nicht zum Ziel führen, weil Israel sein Heil und seine Freude damals vor 2000 Jahren nicht annehmen wollten. Sie haben ihn abgelehnt und sie haben auch Jesus abgelehnt. Jesus sagt es nochmal in Matthäus 17, Vers 10 folgende gleich. Denn die Schriftgelehrten haben eingewandt im Blick auf die Frage, ob Jesus der Messias sein kann, dass Elia zuerst kommen müsse. Matthäus 17, 10. Und Jesus antwortet seinen Jüngern dann auf diesen Einwand: Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, nämlich Johannes der Täufer, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben ihm getan, was sie wollten. Wir sehen nochmal, wie sehr der Wille des Menschen durchaus eine Rolle spielt, zum Guten wie zum Bösen. Und wie sehr sähe es in unserem Land heute anders aus, wenn mehr Menschen das Gute wollten und nicht das Böse. Und er fährt fort: Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Auch mit ihm machen sie, was sie wollen, lassen ihn durch die Hand der Römer ans Kreuz schlagen, anstatt die Knie vor ihm zu beugen. Das Volk Gottes war damals nicht bereit, den Weg Gottes anzunehmen. Sie wollten ihren Weg erzwingen. Und deshalb haben sie den Freudenboten Johannes und den Freudenbringer Jesus abgelehnt. Und ihr Weg ging ins Verderben, in eine 2000-jährige Zerstreuung unter alle Völker. Wie der Weg immer ins Verderben anstatt zur Freude führt, wenn Menschen Gottes Wege erzwingen wollen. Es gilt auch heute fürs Volk Israel. Es ist und bleibt das von Gott auserwählte Volk. Aber wenn Angehörige dieses Volkes versuchen, die Verheißungen des Alten Testaments in eigener Kraft herbeizuzwingen und das Großreich Davids durch eigene politische Mittel herbeizuführen und Völker zu unterwerfen in ihrer eigenen Macht und vermeintlichen Herrlichkeit, ohne ihre Knie vor dem lebendigen Gott zu beugen und Jesus als ihren Heiland anzuerkennen, dann werden sie damit scheitern. Egal wie weit sie auf diesem Weg voranschreiten mögen. Ich weiß nicht, ob die Ereignisse in Syrien derzeit ein Schritt in diese Richtung ist. Aber solange sie ihre Knie nicht vor dem wiederkommenden Herrn beugen, wird dieser eigenmächtige Weg zu ihrem Unheil und Untergang führen, sagt die Bibel glasklar. Und nur ein winziger Rest wird die Gerichte, die darauf folgen, übrig bleiben. Die Frage ist an uns: Wollen wir unsere Herzen für Jesus öffnen? Für diesen Jesus der Bibel? Wollen wir ihn so annehmen, wie er ist, und seine Wege gehen? Damit es auch in unserem Leben so wunderbar wird und blüht, wie es hier um diesen wunderschönen Oryx herum blüht und gedeiht. Ein Bild überbordender Freude und Schönheit, liebe Geschwister, dazu hat uns der allmächtige Gott berufen, dazu hat er den Weg bereitet, dass wir ihn doch annehmen und beschreiten an seiner Hand. Amen. Wir reden uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch heute noch durch diese Welt gehst und einlädst, dass Menschen sich doch abwenden von der Finsternis, von den ganzen Verführungen des Bösen und sich hinwenden lassen zu dir, zum Heil, zum Leben, zur Freude. Wir dürfen dich auch heute wieder für unser Volk und Vaterland bitten, aber auch für die anderen Situationen, die anderen Menschen und Völker, wo so viel Böses sein Unwesen treibt, ob wir in die Ukraine schauen, ob wir nach Syrien schauen, nach Israel und die Palästinenser-Angelegenheiten, und viele andere Punkte, Herr. Wir können dich nur bitten, dass du dich noch einmal erbarmst, soweit es nach deinem heiligen Willen möglich ist. Dass du Menschen in Verantwortung schenkst, dass sie doch auf dich schauen, sich von dir in ihrem Denken und in ihrem Handeln leiten lassen, zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen und Völker. Und dass sie doch zumeist in den meisten Fällen offiziell eingesetzt sind, den Menschen Gutes zu tun, das Böse von ihnen abzuwenden, für eine gute florierende Infrastruktur zu sorgen und nicht irgendwelchen Ideologien nachzuhängen. Herr Jesus, dir allein ist es möglich, auch hier noch ein Umdenken zu schenken, das allein von dir kommen kann. Wir wollen dich darum bitten. Und so halte du nun auch segnend weiterhin deine Hände über uns, über unsere Gemeinde, über unseren Familien, und lass uns weiter auf deinen Wegen des Segens, der Freude und der Fülle gehen, bis zum Tag, an dem du wiederkommst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.